Leute, Dupsis, Team Sexy, es ist soweit. Heute gibt es Tickets für unsere zweite Tour.
Also seid schnell, die Tickets gehen heute um 14 Uhr in den Verkauf und letztes Mal wart ihr völlig irre, deswegen, also seid schnell, es gibt Tickets für Hamburg, München, Köln, Leipzig und Stuttgart und wir hoffen, wir können euch glücklich machen und wir würden uns so freuen, euch zu sehen. Also schnappt euch die Tickets und wir sehen uns dann schon ganz bald, nämlich Ende April bzw. Anfang Mai und wir können es kaum erwarten, euch endlich wiederzusehen.
Den Link zu den Tickets findet ihr natürlich in den Shownotes und wenn ihr weitere Infos wollt, folgt uns auch gerne bei Instagram @dingsundbumspodcast, da gibt es immer wieder neue Updates.
Ich brauche ein Schwein.
Du siehst, ich bekomme gerade kein Wort raus.
Also kein echtes. Schüttelt nur den Kopf.
Okay, gut, dann ist es was anderes. Weil jetzt auch noch Schweine wäre vielleicht ein bisschen viel, oder?
Ein Schwein brauche ich für, also ein Phrasenschwein oder so. Jedes Mal, wenn ich Alter oder Mann sage, muss da Geld rein. Ich habe mir nochmal Folgen von uns angehört, das machen wir eigentlich jedes Mal, aber ich habe so zwei hintereinander angehört und dachte, Alter, ganz schön viel Mann, Alter.
Ja, das sind doch hier die beiden da. Dings und Bums. Dings und Bums. Der Podcast mit Kestel und Connors.
Ich überlege gerade, was ich die ganze Zeit sage, weil mir fällt das auch manchmal auf, dass man Worte natürlich öfter verwendet.
Ich weiß es.
Ja.
Es stand nämlich bei zwei Dupsis auf unserer Tour, die sich selbst Merch gebastelt haben, sich selbst T-Shirt bedruckt haben, stand drauf, mein privat-persönliches Problem.
Ja, und Lisa.
Aber dafür sollst du keine Strafe zahlen. Ich mag das gerne. Also wenn du mich bei meinem Namen nennst, ist ja mein Name.
Ja, ist ja dein Name.
Lisa. Lisa. So machst du es.
Ja, weil manchmal schockierst du mich mit deiner schockierenden Art.
Ich würde jetzt gerne mal die Shocking News von dir hören. Also ich hoffe, sie sind nicht shocking. Was sagte nach der letzten Folge, eine Stunde später, deine Sattlerin zum Rücken deines Pferdes, zur Sattelbarkeit, Auftrainierbarkeit, Umsattelbarkeit und wie geht das jetzt?
Also ganz ehrlich gesagt habe ich gehofft, dass sie sagt, ach ja, du trainierst die jetzt eh bald wieder auf, mach dir keine Sorgen, dann machst du jetzt einfach so und so viele Tage ein Pad drunter und dann läuft das wieder. Einfach damit man sich das sparen kann, den Sattel gleich mehrfach umzupolstern, weil wir wissen ja auch alle, dass das Geld kostet und dass es einfach nervig ist und vor allem weiß man ja auch nie so recht, an wen man gerät. Aber die Good News zuerst, ich hatte das Gefühl, dass die super kompetent sind. Die kamen zu zweit, also es war ein Team aus zwei Sattlern, die sich das angeguckt haben. Es war quasi ihr Chef, der das schon lange macht und sie, die aber auch sehr kompetent gewirkt hat und die haben zusammen sich Serie angeguckt, zusammen den Sattel angeguckt, sind beide unabhängig voneinander zum gleichen Ergebnis gekommen, was ja schon mal gut ist, dass ja nicht der eine Sattler das erzählt und der andere Sattler das. Das war schon mal gut, um so das erste Gefühl dafür zu bekommen und ich habe gar nichts gesagt. Ich habe sie einfach hingestellt und habe gesagt, guckt euch die mal an. Was würdet ihr sagen? Was passiert? Und die haben direkt gesagt, also, das sieht so aus, als würdest du gerade mit dem Sattel zum Beispiel mit dem Bein zu weit nach vorne kommen, weil du nicht richtig in den Schwerpunkt kommst und das ausgleichen musst, was genau so ist.
Ach.
Es sieht so aus, als könntest du allgemein gerade nicht so gut in die Balance kommen durch diese ganze Thematik. Und es sieht auch so aus, als wäre es für sie gerade nicht so wirklich bequem, aber auch gleichzeitig nicht das allergrößte Drama, weil der Rücken überhaupt nicht empfindlich ist zum Beispiel.
Sehr gut.
Es ist ja auch oft so, wenn du einen Satteldruck hast oder irgendwo einfach eine gewisse Enge, dass die Pferde dann sehr empfindlich reagieren, wenn du zum Beispiel putzt auch. Das ist ja auch immer ein Zeichen, wenn du dein Pferd putzt und die in der Sattellage sehr empfindlich sind oder gerade an einer Stelle, dann ist das so ein Zeichen dafür, dass der Sattel vielleicht gerade nicht so gut passt. Kann natürlich auch alles andere sein.
Unter anderem, ja.
Kann ja auch sein, dass er sich auf dem Paddock über einen kleinen Stein gewälzt hat und jetzt halt der Rücken wehtut. Man weiß nie so genau, aber ist halt ein Anzeichen. Hatte sie nicht, deswegen bin ich schon davon ausgegangen. Aber du siehst ja auch, ob der Sattel gut liegt oder nicht. Auch ein Zeichen ist ja, wenn die Schabracke nicht richtig liegt. Also wenn du reitest und die Schabracke verzieht sich immer. Und das war bei uns so das erste Anzeichen, dass wir dachten, die Schabracke liegt nicht mehr so richtig. Und dann hat sie weiter abgebaut durch diese Pause, die sie jetzt eben hatte mit dem Umzug und der Quarantäne und alles Mögliche. Und dann war mir schon klar, also es war dann irgendwann sehr offensichtlich, dass der Sattel nicht mehr 100% richtig liegt. Und dann meinten die, wir können natürlich mit Pads arbeiten. Die hätten mir vorgeschlagen, mit so einem Keilpad zu arbeiten, wo man verschiedene Taschen in einem Pad hat und dann entsprechend unterschiedliche Keile mit unterschiedlichen Dicken und Winkelungen reinlegen kann. Ich hätte mir aber das Pad neu kaufen müssen, weil ich kein Keilpad hätte, das gepasst hätte in diesem Zusammenhang. Ich hatte so eins von Mattes mal irgendwo, wo du verschiedene Polster reinschieben konntest, aber A, weiß ich nicht, wo die sind, beziehungsweise ich weiß, wo das Pad ist, aber ich weiß nicht, wo die Polster sind und ob die dann so passen.
Nein, ich habe gerade Polster weggeschmissen, weil ich finde das Pad nicht mehr und ich habe hier noch so zwei nur, aber dachte so, okay, komm, trenne dich jetzt endlich von denen, weil das Pad ist weg und du willst in Zukunft ja hoffentlich nicht mehr mit Keilen arbeiten. Scheiße,
ja,
dumm.
Hätte ich sogar abholen können diesmal, bin ja hier. Aber ich dachte mir dann, weißt du was, nehmt den Sattel mit. Sie haben gesagt, den passen den jetzt so an, dass der gut passt. Und dann kommen sie halt in einem Monat wieder, wenn sie mehr aufgemuskelt hat. Toi, 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 vielleicht auch in zwei, je nachdem, wie sie sich entwickelt. Und dann wird der Sattel halt wieder angepasst. Und ganz ehrlich, das ist dann halt so.
Ja.
Also ich finde, irgendwie ist es meine Verantwortung, dass ich dafür sorge, dass der Sattel dem Pferd gut passt, egal in welcher Situation. Ich habe sie mitgenommen. Ich habe dafür gesorgt, dass sie jetzt eine Pause hatte. Ich bin schuld, dass der Rücken jetzt aussieht, wie er aussieht und ich bin zuständig dafür, dass der Sattel in dieser Situation passt, dafür, dass der Rücken wieder entsprechend aufmuskeln kann und dass der Sattel dann auch entsprechend wieder angepasst wird. Ist es nervig, dass das jetzt Kohle kostet? Auf jeden Fall, aber was soll ich denn machen? Das ist jetzt einfach noch ein Teil des Prozesses.
Ja, gibt ja keine Alternative und ich finde es richtig gut, wenn ich mir überlege, wie viele Pferde mit irgendwelchen Sätteln rumrennen und da guckt alle zwei Jahre mal ein Sattel rauf. Boah, ist echt gruselig.
Oder da hatte ich auch schon Probleme mit, dass man den Sattler regelmäßig kommen lässt oder bei Problemen kommen lässt und einem einfach nicht geholfen wird. Hattest du das schon?
Ich finde, also das Thema Sattler ist ein großes Dramathema. Ich weiß noch, der schlimmste Spruch, den jemals ein Sattler zu mir gesagt hat, das war aber auch so ein, weißt du, der hat Pferde verkauft, dann hat er noch Sattel verkauft. Und der meinte mal, als ich meinte, hat mir einen Sattel verkauft und ich so, irgendwie finde ich, der liegt nicht so richtig optimal. Und dann sagt er, ja, also ganz ehrlich, der passt schon. Und du gehst ja auch nicht wegen jedem Paar Schuh direkt zum Orthopäden, sondern du nimmst einen Schuh, der schon passt. Und dann dachte ich so, das ist die schlimmste Aussage. Und ich hatte den Sattel gerade bezahlt.
Vor allem, was ist das denn für eine blöde Aussage? Also erstens kannst du es überhaupt nicht vergleichen. Zweitens suche ich mir selber aus, welche Schuhe ich anziehe und kann auch im Zweifelsfall ganz genau sagen, wo es drückt, wenn es mir unangenehm ist oder wenn ich Probleme damit bekomme. Aber einen Sattel zu verkaufen, der nicht richtig sitzt und dann sagt, naja, ist ja jetzt nicht so schlimm. Was ist das für ein Armutszeugnis?
Ja, es ist alles auch wieder ewig her und naja.
Ich hatte das auch. Ich hatte eine Zeit lang Probleme mit dem Sattel, nicht mit Seri, sondern mit dem Pferd davor. Und habe das dann auch angemerkt beim Sattler. Und das war auch so ein Sattler, der halt so total in den Himmel gelobt wurde. Und ich dachte, geil, jetzt habe ich dann einen guten Sattler und man freut sich drauf und hofft dann, dass das ganz, ganz toll wird und meinte so, ja, nee. Also ich merke, dass das Pferd unzufrieden ist.
Mhm.
Und dann meinte er so, ja, kein Problem, er kommt vorbei, er guckt sich das an, das darf natürlich nicht sein. Und meinte dann auch so zu mir, ja, nee, so schlimm wäre das nicht. Und es kann halt sein, dass er so ein bisschen empfindlich ist. Ich soll mir keine Sorgen machen. Er gibt mir ein Pad und lässt mir das. Das war so ein winnenden Pad, auch mit solchen Keilen. Und dann meinte ich aber auch schon zu ihm, naja, aber ich kann ja jetzt nicht mit den Keilen langfristig arbeiten. Also entweder wir passen den Sattel an oder wir suchen einen anderen Sattel oder. Das kann ja, also das Keilpad ist ja für eine Zwischenlösung und nicht für dauerhaft.
Ja, ja.
Und dann meinte er so, ja, aber der ist eh schwierig zu satteln, weil so einen kurzen Rücken und komischer Widerriss und das ist dann halt einfach so.
Mhm.
Das ist dann einfach so. Ich dachte mir so, das kann doch nicht sein. Du findest doch für jedes Pferd irgendwie einen Sattel. Und dann wäre es halt wichtig gewesen, in dem Moment, dass er sagt, hey, ich habe alles versucht, ich bekomme es nicht hin, es tut mir leid, es geht nicht, aber weißt du stehst dann halt da, dann sagt dir jemand, der hoch in den Himmel gelobt wird, ja, ist einfach schwierig, das kriegst du nicht besser hin, das ist halt so und dann findest du dich halt als Amateur im Zweifelsfall mit so einem Ding ab. Habe ich dann auch für kurze Zeit, was dafür gesorgt hat, dass das Pferd in kürzester Zeit eine richtig fiese Entzündung sogar im Rücken bekommen hat, wir gar nicht mehr reiten konnten, das ewig gedauert hat, bis das wieder auskuriert war.
Oh Gott.
Also du machst dir halt im Zweifelsfall dein komplettes Fett damit kaputt und Sattler ist halt einfach so ein schwieriges Thema. Deswegen war ich extrem happy, dass das so gut gelaufen ist, zumindest vom Gefühl her. Ich habe den Sattel noch nicht wieder zurück. Wenn wir diese Folge aufnehmen, bin ich noch in Deutschland gerade. Ich fliege am Montagabend zurück. Dienstagmorgen hole ich direkt meinen Sattel ab, weil ich ja natürlich auch direkt losreiten will, wenn ich heimkomme. Und dann gucken wir mal.
Oh Gott, ich drücke die Daumen. Ich habe das schon fast wieder vergessen, was Sattel oder Sättel für ein Scheißthema ist.
Sattler, Schmied und Physio. Und Tierarzt eigentlich auch. Also alles an Profis rund ums Pferd.
Weißt du was? Und auch von Aufzüchter über Ausbilder bis hin zu Bereiter, Reitlehrer, Pflege und Reitbeteiligung eigentlich. muss ich mal sagen, wenn ich jetzt mir so in Gänze angucke, was ich so für Erfahrung gesammelt habe und auch Feedback aus der Community bekommen habe teilweise, eigentlich kannst du dein Pferd keinem anvertrauen. Und das fängt vielleicht im Kleinen an, selbst wenn du dabei bist mit einem Sattler, was ja nicht klein ist, sondern ein großes Problem, und endet mit, du gibst das Pferd irgendwo hin und kriegst irgendein komplett zerstörtes Tier zurück. So schlimm ist es bei mir nicht, aber ist ja durchaus, gibt es ja einfach solche Sachen, ne?
Und das Ding ist halt, es ändert so viel an deiner eigenen Zufriedenheit und an deiner eigenen Glückseligkeit, weil ich weiß genau, wie es ist, wenn du Leute um dich rum hast, denen du 100% vertrauen kannst. Hatte ich zum Glück schon ganz, 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 ganz oft, dass meine Pferde in Top-Händen waren, beim guten Schmied, beim guten Tierarzt, bei... Also es fängt ja auch schon dabei an, wer mistet aus, wer führt dein Pferd, alles Mögliche. Wenn das schon nicht stimmt, kann auch schon eine Katastrophe sein. All solche Dinge, und ich war Gott sei Dank schon super oft in der glücklichen Lage, dass alles gut lief, und dann geht's mir auch gut, weil du halt einfach Unterstützung hast und nicht noch weitere Baustellen zusätzlich zu denen, die dein Pferd vielleicht hat. Und ich kann aber auch nachvollziehen, wie es ist, wenn du zum Beispiel einen Schmied hast, der dich nicht ernst nimmt, einen Sattler hast, der keine Ahnung hat, was er macht und dich nicht ernst nimmt und so weiter und so fort. Und dann gibst du dafür auch noch einen Haufen Geld aus. Das ist ja alles nicht for free.
Also ich habe ja meine Stute zurückbekommen und bin sehr hart auf den Boden der Tatsachen geknallt, weil sie einfach in einem schlechten Zustand ist. Kann man nicht anders sagen.
Was mir so krass leid tut und was ich auch so unmöglich finde, weil vielleicht kannst du noch mal kurz erläutern, in welchem Rahmen du sie abgegeben hast, für alle, die das nicht mitbekommen haben.
Ich habe sie einer Bekannten gegeben, also ich habe sie ihr einfach überlassen quasi, damit sie für ihr Pferd ein Fohlen austrägt, und das war aber in einem, fand ich, professionellen Rahmen, weil sie untergestellt war in einer Hengststation, also in einer, bei einer Tierärztin, die eine Hengststation hat und wo es also hauptsächlich um Sport und Zucht geht, und ich dachte, einen besseren Rahmen gibt's ja nicht. Und ohne jetzt da, ich will jetzt gar nicht anfangen, mega loszubashen, aber, und ich kenne mich auch mit Zucht, wie gesagt, gar nicht aus. Deswegen will ich mir da auch keinen zu krass, oder mir nicht zu sehr anmaßen, wie ein Pferd aussehen muss, wenn es so einen krassen Job geleistet hat. Aber ich habe das noch nie gesehen, dass eine Zuchtstute, wenn das Fohlen abgesetzt ist, einfach sehr, sehr, sehr schlecht aussieht. Und das hat mich sehr traurig gemacht und macht mich traurig, vor allem für sie, weil sie hat einen ganz tollen Job geleistet. Und ich habe sie in der Trächtigkeitsphase das letzte Mal gesehen. Und da sah sie einfach toll aus, eigentlich fast schon wie so ein Koloss. Sie konnte sich endlich, finde ich, so normal gut entwickeln. Also ich habe sie, muss ich auch sagen, ich wurde zwar richtig beschissen mit ihr, als ich sie gekauft habe, was ihren Gesundheitszustand angeht, aber sie war in einem sehr guten Pflegezustand. Das kann man wirklich nicht anders sagen. Also die sah aus, sie sah schon fast zu gut aus für ihr Alter. Die war 3 und sah aus wie so aufgefüttert wie 5 und sehr gepflegt. Und ist dann wegen Krankheit, ja eben von, habe ich halt eben beschlossen, okay, die kriegt eine andere Aufgabe und das wird ihr sicherlich gut tun. Hat es auch in gewisser Maßen, weil ihre Befunde sich deutlich gebessert haben, was so Fesselträger, Ursprungsschaden und so weiter angeht, das ist ausgeheilt. Auch die Arthrose scheint sich irgendwie verbessert zu haben. Das ist jetzt meine laienhafte Wiedergabe dessen, was ich von dem behandelnden Tierarzt dann gehört habe. Ich finde, sie sieht einfach scheiße aus.
Also erstmal Good News. Also diese großen Baustellen, da hast du eigentlich jetzt gute Nachrichten bekommen.
Ja, also es ist immer noch sichtbar, dass sie diesen Schaden hatte, weil das auch, als ich sie bekommen habe, schon ein vernarbter Schaden war. Also es war ein Schaden, mit dem sie länger rumgelaufen ist sozusagen. Was das Krasseste ist an der ganzen Geschichte, und ich nehme jetzt auch echt kein Blatt mehr vom Mund, weil ich so sauer bin, um es runterzubrechen. Im Kaufvertrag steht, bekannte Mängel, Doppelpunkt, akute Bronchitis, Koppen, sonst keine Mängel. Und ich habe Röntgenbilder später bekommen. Ich war auch sehr dumm, habe keine Ankaufsuntersuchung gemacht, weil ich wollte sie sofort haben. Da sind Knochenzysten zu sehen, da ist Arthrose immer in den Halswirbeln zu sehen. Und es gibt eben diesen Fesselträger-Ursprungsschaden. Und da hatte ich immer noch gedacht, vielleicht war sie einfach nur lahm und das wurde so ein bisschen vertuscht, so nach dem Motto, naja, jetzt ist sie gerade lahm, komm, wir lassen sie mal noch ein bisschen stehen, und dann wurde sie mir verkauft. Naja, ein bisschen lahm, aber vielleicht wusste auch keiner wirklich, was sie hat. Aber das Internet ist ja einfach zu krass. Mich hat wirklich eine kontaktiert, die das Pferd kannte, und die hat zu mir gesagt, es wurde ihr wortwörtlich gesagt, die ist gerade mal wieder lahm, die hat was am Fesselträger oder Fesselträgerursprung.
Nee. Im Leben nicht.
Und das macht's für mich nochmal dirtier, weil ich dachte immer, okay, mir wurde ein lahmes Pferd gekauft mit, und es wurden Befunde verschwiegen, das ist das eine. Aber dass der krasseste Befund, der für die deutliche Lahmheit gesorgt hat, auch als ich sie bekommen habe, dass der schon bekannt war, das ist so richtig dreckig. Und ich hoffe, dass ich jetzt nicht verklagt werde für meine offenen Worte, aber es sind einfach Fakten. Bevor ihr jetzt fragt, weil ihr vielleicht gerade zum ersten Mal quasi diese Geschichte hört, nein, es hat keinen Sinn gemacht aus meiner Sicht, da gerichtlich oder anwaltlich gegen vorzugehen, weil im Pferderecht ist das einfach alles eine Riesenkatastrophe. Es zieht sich alles in die Länge und am Ende gibt es einen Vergleich. Und dafür war der Wert, in Anführungsstrichen, also der Handelswert oder wie das heißt, also die 6.000 Euro, die ich fürs Pferd bezahlt habe, ist nicht wert. Hätte ich 30.000 bezahlt, hätte ich gesagt, okay, klar, da mache ich jetzt was, aber ich habe ja eh schon wenig Kohle bezahlt. Und dann irgendwie einen Rechtsanwalt anzustrengen oder eine Rechtsanwältin, in dem Fall, ich hatte ja Kontakt auch zu zwei sehr guten, hätte in keinem Verhältnis gestanden. Da hätte ich am Ende noch mehr drauf gezahlt. So, dann habe ich mich entschieden, sie wegzugeben für eine Embryotransfer-Mutterschaft.
Und das Ding ist, auch bezüglich dieses ganzen vor Gericht gehen, mit den Anwalt einschalten und so weiter und so fort. Was machst du in der Zwischenzeit? Du hast weiterhin Kosten und wirst dann aber im Zweifelsfall auch noch abgestraft, wenn du ein gutes Management hast und das Pferd wieder halbwegs hinbekommst, beziehungsweise wenn dann das Pferd in einem guten Zustand ist, wenn zum Beispiel ein Gutachter vorbeikommt und so weiter und so fort. Alles schon leider privat persönlich erlebt.
Ja, ja.
Dann ist das im Zweifelsfall alles für die Katz.
Ja, ja.
Beziehungsweise alles nicht unbedingt gut für deinen Geldbeutel. Was ja auch nicht die Prio Nummer eins ist, ne? Aber es ist natürlich schon, wenn du ein Pferd kaufst, das ist ja auch alles nicht günstig, da müssen wir uns nichts vormachen. Und du kaufst dir ein Pferd, weil du mit dem eine gute Zeit haben willst, weil du dir das im Zweifelsfall reiten willst oder anderweitig mit dem arbeiten willst. Und dann muss natürlich viel passen. Und dann finde ich es auch nur verständlich, wenn man bezüglich gewisser Dinge halt dann sagt, hey, ja, wir müssen mal gucken, was wir mit dem Pferd machen, aber vor Gericht gehe ich auf jeden Fall schon. Habe ich gemacht und würde ich nie wieder machen.
Oh Gott, ja, du Arme. Weil es ist ja auch, was es mit einem mental macht. Es ist einfach, ja, und es hat dir am Ende nichts gebracht, stimmt? Also finanziell?
Ich war zum Glück rechtsschutzversichert.
Ah ja.
Sonst hätte ich es mir gar nicht leisten können, was ja schon die Frechheit des Jahres ist, dass natürlich auch viele Leute drauf hoffen, dass überhaupt nicht geklagt wird. Also das Pferdeverkaufsbusiness ist ja so dreckig. Es ist ja so dreckig, was da abgezogen wird, weil das, was du erlebt hast, ist Standard. Also dass Pferdeleute bewusst Mängel verschweigen und das dann dafür sorgt, dass Pferde in scheiß Situationen kommen und halt nicht auf die Wiese, auf die sie gehen müssten, wenn sie kaputt sind.
Ja.
Das ist halt einfach, das ist so furchtbar. Und bei uns war es damals so, dass wir uns auch sehr, sehr sicher sind, dass wir ein Pferd gekauft haben mit einem Mangel, der uns bewusst verschwiegen wurde, den wir auch erstmal nicht gefunden haben, weil du ja, also wir hatten eine AKU, wo wir uns aber auch nicht mehr ganz so richtig sicher sind, ob das alles mit rechten Dingen zugegangen sind. Ich kann sagen, was ich daraus gelernt habe. Was ich daraus gelernt habe, ist, AKU macht immer einen unabhängigen Tierarzt, den ich aussuche. Das sollte eigentlich logisch sein. Aber oftmals wird dir eine AKU auch einfach angeboten vom Besitzer.
Ja, wir machen die noch, ja.
Dann geht diese AKU zum Tierarzt, der behandelt quasi, der diese AKU durchgeführt hat und mindestens noch dazu zu einem weiteren unabhängigen Kollegen. Entweder einen Tierarzt, den man gut kennt oder eine Tierärztin, oder du fragst den Kollegen, hey, hast du jemanden, der vielleicht auch noch drauf gucken konnte? Ist nichts Persönliches, aber ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. Ich hätte gerne Zweitmeinung. Dann wäre das alles, was wir erlebt haben, wahrscheinlich nicht passiert, weil ich war dann mit den Bildern, die komischerweise genau an dieser Stelle so ein ganz kleines bisschen verschwommen waren, wo wir dann am Ende den Schaden gefunden haben.
Ja. Das kann man auch so röntgen, ne? Dass man da nicht so ganz deutlich...
Das ist ja krass, was du alles machen kannst. Es ist so krass, dass du das alles machen kannst. Unter anderem Röntgen von anderen Pferden verwenden, um es mal ganz stumpf zu machen.
Boah.
Die Röntgenbilder so ein bisschen verwaschen aufnehmen.
Mhm.
Ach Gott, es gibt ja alles mögliche. Es ist so krass, wie da beschissen wird, noch und nöcher. Und dann würde ich auch immer noch Blut nehmen. Also bei Zeri habe ich das alles gemacht. Bei Zeri habe ich den TÜV 3000 durchführen lassen.
Und das Blut auch verwahren, dass du im Zweifel später die Blutprobe rausholen kannst, ja.
Einfrieren lassen, genau. Falls man zum Beispiel nachweisen will, dass ein Pferd bei einer Probereitsituation sediert war.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Oder dass das irgendwelche schlimmen Schmerzmittel drin hatte. Oder. Blut nehmen, am besten direkt nach dem Probereiten, wenn du dir sicher bist, dass du das Pferd haben willst, und einfrieren lassen. Bei einem Tierarzt, dem du vertraust. Weil das Ding ist ja auch, die stecken ja oft genug unter einer Decke. Und wir haben eben Schaden gefunden, der so alt war und so gut zu dem Gangbild gepasst hat, dass sich sehr schnell nach dem Kauf entwickelt hat, dass wir uns sicher waren, dass das nicht unbekannt sein konnte. Aber das Ding ist, das hat sich so lang gezogen vor Gericht und mir ging es damit so schlecht. Mir ging es damit so schlecht, mir tat es so leid und ich wusste nicht, was ich machen soll. Und ich war damit so überfordert, dass wir das irgendwann einfach eingestellt haben, weil das hätte noch Jahre gedauert. Und für was? Also, ja, es war einfach too much für mich. Ich hatte damals halt einfach einen riesen Fehler gemacht beim Kauf, den ich heute nicht mehr machen würde. Und ich kann es nachvollziehen. Ich habe eine AKU gemacht, aber halt anders. Ne? Ich habe mich darauf verlassen, dass die halt eine gute AKU machen lassen. Und ja, bin mir sehr, sehr sicher, dass ich da über den Tisch gezogen wurde. Ob das so ist am Ende des Tages, das wird die Verkaufsseite sicher.
Es wäre nicht verwunderlich.
Bestreiten, es wäre aber nicht verwunderlich.
Ja.
Das Ding ist, es kam nichts raus, weil wir das haben einstellen lassen vor Gericht und dann ist es halt so, da muss ich jetzt auch damit leben.
Also Pferdebusiness ist, ich finde es irgendwie, habe ich mittlerweile das Gefühl, dreckiger als Auto und Versicherung oder was weiß ich was. Und Versicherung ist wahrscheinlich ein bisschen hart damit reinzunehmen, aber Autohändler, Pferdehändler, alles irgendwie eine Suppe und private Pferdehandelei hängt ja auch oft mit Leid und auch Verzweiflung zusammen, dass die Leute einfach nicht mehr können.
Was auch so ein Punkt ist, warum ich sagen würde, wenn mich jetzt heute oder morgen oder übermorgen jemand für die Wahl stellen würde, mal eine rein hypothetische Frage, wenn du jetzt darüber entscheiden könntest, ob der Reitsport, und damit meine ich der Sport, also alles, womit wirklich Geld verdient werden kann, von hohen Turnieren über Riesenpreise für Pferde, was ja dadurch entsteht natürlich, ne, weil du zahlst ja Geld, weil du irgendwie ein qualitativ hochwertiges Pferd haben willst und so weiter und so fort. Wenn du darüber entscheiden könntest, ob der Pferdesport ab morgen nicht mehr existiert, einfach abgeschafft ist. Und das Einzige, was du noch machen könntest, wenn überhaupt, dein Pferd zu Hause haben und damit ins Gelände gehen und ein bisschen im Kreis reiten ist. Würdest du das machen? Ja oder nein?
Das ist eine so schwere Frage, weil ich selbst, also mein Herz sagt sofort, alles sofort aufhören, Pferde auf die Wiese lassen und im Kreis reiten. Ich selber bin aber auch keine sportliche oder professionelle Reiterin. Weißt du, ich finde es immer schwer zu sagen, dieses und jenes ist schlecht, also weil es gibt ja auch sehr tollen Sport, es gibt sehr fairen Sport, es gibt gerade bei den Profis auch so viel tolle Leute und so viel geile Pferdehaltung und
total. Und vor allem, es gibt ja auch so viele Profis, die den Pferden gut helfen. Aber ich rede jetzt auch gar nicht nur von Profis. Ich rede auch darüber, wenn du auf den Abreiteplatz für ein Arschspringen guckst.
Ja, komm, ganz schrecklich, vergiss es.
Oder den Pferdeverkauf. Und steht all das im Verhältnis zu den Menschen, die es gut machen? Selbst wenn es 50-50 wäre. Wenn du jetzt sagen würdest, du nimmst 50% aller Menschen und 50% aller Pferde im Sport, geht's hervorragend. Besser könnte es nicht sein. Steht's im Verhältnis, was dann bei den anderen 50% schon beim Verkauf, beim Unterricht, auf dem Turnier, wie auch immer, was da abgeht? Ich finde nicht.
Nö, null. Und ich finde gerade in den Bereichen bis in die hohen Klassen, also wir reden hier von EAL.
Aber auch in den niedrigen.
Nein, gerade in den niedrigen finde ich es gruselig.
Ja.
Gerade was du gesagt hast, Abreiteplätze, Arschspringen.
Ja.
Es ist so schrecklich, was da passiert. Weißt du, die ganze Welt zeigt auf Annika
Schleu.
Ja. Und das ist eins zu eins das, was jeder Tag auf deutschen Turnierplätzen auf dem Abreiteplatz passiert. Es ist so.
Ja, und es gibt, glaube ich, in allen Bereichen, das ist ja wie in allen anderen Bereichen auch, es gibt überall Menschen, die versuchen, es gut zu machen, und es gibt überall Menschen, die sich gar nicht die Mühe machen, beziehungsweise Dinge vielleicht auch absichtlich schlecht machen. Und natürlich ist da nochmal ein Unterschied dazwischen, aber wirklich, wenn ich vor die Wahl gestellt würde und ich die Entscheidung treffen würde, würde ich sagen, morgen ist die ganze Nummer rum. So schlimm das für viele Menschen wäre. Und ich hätte auch keine Lust, dass das rum wäre. Ich reite liebend gerne und ich reite auch gerne im Sport. Ich nehme gerne Unterricht, ich gehe gerne aufs Turnier und ich fände das richtig schade, wenn das nicht mehr wäre. Aber wenn das bedeuten würde, dass wir den Tieren so krass viel Leid ersparen würden, natürlich ist das eine rein hypothetische Frage, aber ich bin nicht in der Verantwortung. Aber ich finde, dass das überhaupt alles nicht im Verhältnis steht und dass sich auch viel zu langsam Dinge ändern. Weil wir reden ja auch immer drüber, Dinge müssen sich ändern. Dann kommt der eine Skandal, dann kommt der nächste Skandal, dann kommt der übernächste Skandal. Und immer ist der Aufschrei groß. Aber der Sport ist so träge und entwickelt sich so langsam, dass ich halt nicht weiß, wie das langfristig funktionieren soll.
Ja, also ich glaube, da können wir nochmal eine richtig super extra Sonderfolge zu aufnehmen. Es wird ja auch immer mal wieder, gibt es neue Regularien. Jetzt zum Beispiel gibt es so einen Keil, der auf Abreiteplätzen und überhaupt auch zu Hause im ganz normalen Reitsport angewendet werden kann, wenn du dich entscheidest, weiterhin mit Sperrriemen zu reiten, statt diese Zweifingerregel. Also es wird ja immer so ein bisschen was getan, aber grundsätzlich finde ich,
Ja. Was ist das? Das habe ich noch nie gehört.
Das ist ganz neu. Das ist so ein Plastikteil. Das wird jetzt zur Kontrolle auf Turnieren verwendet, ob wirklich genug Luft ist für die Pferde zum Atmen beim sogenannten Sperrriemen oder.
Ja.
Ich weiß gar nicht, was sagt man sonst statt Sperrriemen? Also der untere Nasenriemen quasi, der.
Kinnriemen,
genau.
Nee, das ist am Helm. Nee, ich wollte fragen, du das schon gesehen hast gerade. Ich habe gerade überlegt, so, hä, was, Verwirrung?
Ja, nee, nur online. Ich habe es nur online gesehen, weil ich brauche es ja jetzt nicht.
Vielleicht hat das jemand von euch gesehen. Falls das von euch schon jemand gesehen hat, schreibt uns das gerne mal in die Spotify-Kommentare oder bei Apple Podcast. Das würde mich richtig interessieren, weil, also, es gibt ja eigentlich rein theoretisch ganz viele Regeln und rein theoretisch könnte man ja auch Leute in Stelle schicken und mal gucken, ob da alles gut läuft und zwar unangekündigt, aber
ja,
also sagen wir mal ehrlich.
Also es gibt so viele Dinge, wo du denkst, okay, ist vielleicht nicht ganz korrekt, aber tut keinem was, wo die Behörden ganz doll hinterher sind, aber was Tierschutz und gerade Pferdeschutz und Pferdewohl angeht, finde ich, ist da noch sehr, sehr, sehr viel Luft nach oben, weil es da eben so krass um Geld geht.
Das liegt aber ja dann wieder daran, dass unterschiedliche Behörden für unterschiedliche Dinge zuständig sind. Also das ist ja auch immer eine finanzielle Sache, aber das ist, oh Gott, jetzt habe ich einen Riesenfass aufgemacht. Lisa, tut mir total leid. Eigentlich hast du was ganz anderes erzählt. Da könnte man gefühlt eine ganze Serie zu machen zu dem Thema mit verschiedenen Unterthemen. Vielleicht nehmen wir das mal auf unsere Liste.
Lass uns das gerne auf unsere Liste nehmen und ich würde auch richtig gerne von euch mal wissen, was ihr für Erfahrungen gemacht habt mit Pferde in Obhut geben. Also gut, bei der Aufzucht hatte ich jetzt mit Muni ja gute Erfahrungen gemacht, aber sei es um Training, Antrainieren, Fritzi jetzt verleihen. Also, wie gesagt, ich will mich da nicht so weit aus dem Fenster hängen, weil ich habe keine Ahnung von der Materie. Ich weiß nur, das Pferd sieht halt nicht so aus, wie ich es abgegeben habe. Ich denke mal so, wenn ich mir was ausleihe, gebe ich es im gleichen Zustand zurück. Und wenn es um Lebewesen geht, dann würde ich das nochmal eher erwarten. Und das ist jetzt irgendwie nicht so der Fall und irgendwie macht mich das einfach traurig und es kriegen wir, glaube ich, alles hin, aber auch da habe ich jetzt das Problem, ich brauche jetzt einen richtig guten Schmied, die hat zwei krasse Hornspalten, sowas hatte ich auch noch nie, das macht mir ein bisschen Sorge, wobei ich habe Mathis das schon gezeigt und er meinte, ja, muss halt richtig gut gepflegt werden, also Hufpflege, ja, keine Ahnung, muss man halt regelmäßig machen, muss man auch machen, wenn ein Pferd vollkriegt und einen einfach sehr guten Job macht.
Das finde ich halt so unfair, weißt du, dass du sie weggegeben hast und das ja auch gar nicht mit dem Hintergedanken, da jetzt irgendwie groß Profit zu machen. Du hast ja von dem Fohlen nichts.
Ich? Nein, gar nicht. Ich habe dafür nichts bekommen. Nein.
Gar nichts. Also vielleicht nochmal spannend für alle, die sich jetzt fragen, ja, warum hat sie sie überhaupt weggegeben? Also du hast sie einer Bekannten gegeben, die hat sich, also eigentlich war der Deal, dass die Bekannte sich um Fritzi kümmert, gut, also du hast sie zur Verfügung gestellt. Sie kann sich in der Zeit einen Fohlen draus ziehen und dann, wenn das Fohlen abgesetzt ist, holst du sie zu dir zurück. Sie hat die Pause, kann hoffentlich gut aushalten in einem schönen Zuhause, hast dann im Endeffekt auch nichts mit ihr zu tun, blöd gesagt, im Sinne von, du musst dich halt nicht drum kümmern, was ja auch ganz gut ist, weil du ja auch ein Baby bekommen hast.
Und ich habe keine Kosten währenddessen, ne?
Ja, aber es war jetzt nicht dein Ziel, dass du da irgendwie 50.000 Millionen Euro machst mit der Nummer.
Nee. Also ich glaube, das ist auch unrealistisch. Du kannst natürlich an so, was weiß ich, du kannst natürlich dein Pferd in so belgische Embryo-Transfer-Farmen bringen, aber ich glaube, dann liebst du dein Pferd wirklich gar nicht mehr. Also ich glaube zwar, dass das sehr professionell geht, aber das ist schon voll krass. Ich will auch da, ey, ich will mich nicht aus dem Fenster. Also kann sein, dass ich jetzt ganz bitterböse Zuschriften kriege, dass die Stuten da permanent geil gemanagt sind, glaube ich auch. Weil ich denke immer, klar managt man die Stuten gut, wenn man auch möchte, dass das Fohlen gesund daraus kommt. Und da, ich meine, das wissen wir, also ich weiß es auch als Säugetier mit Erfahrung, das Wichtigste und Beste geht immer ins Fohlen oder ins Pferd, ins Kind, ins Baby hier, also in die Nachzucht. Und natürlich ist es total klar, dass das Pferd ausgelutscht wird. Ich finde, sie ist sehr, sehr, sehr ausgelutscht und es tut mir leid. Ich glaube aber auch, das kriege ich jetzt gut hin, weil sie ja das Wichtigste zur Verfügung hat, nämlich 24/7 Heu. Und natürlich alles, was ihr fehlt, das Blutbild war gar nicht so erschreckend. Also hatte ich mir schlimmer vorgestellt. Also krasse Mängel und so hat sie gar nicht. Sie sieht halt einfach scheiße aus.
Und das Ding ist aber, sowas wie zum Beispiel die Hufe, und die sehen auch echt nicht gut aus, das hat nichts mit dem Fohlen zu tun.
Das denke ich auch.
Also klar, kann das sein, dass die Hufe einfach so ein bisschen brüchiger sind oder keine Ahnung, was, ich weiß nicht, wie das mit deinen Fingernägeln machen, als du schwanger warst, weil halt alle wichtigen Dinge ins Kind gehen, aber trotzdem muss das ja gemanagt werden. Und ich finde, das ist keine Ausrede.
ja, ich glaube, die Message ist angekommen. Ich finde es immer schwieriger, Pferde aus der Hand zu geben. Deswegen bin ich jetzt froh, dass alle zu mir kommen. Und auch meine Bekannte, die Fritzi von mir bekommen hat, hat ja wiederum Fritzi auch woanders untergebracht und hat sich das auch anders vorgestellt. Also es ist jetzt nicht so, dass sie völlig ignorant mir das Pferd so wiedergegeben hat, sondern dass sie halt auch nicht vor Ort war. Und also es hängt quasi ein Rattenschwanz daran, wo Pferde untergebracht sind und wer sich auch in welcher Form verantwortlich fühlt. Ich weiß auch nicht die genauen Absprachen, die sie dann wiederum hatte. Also ja, vielleicht ist das auch ein Knackpunkt, ne, dass man nicht die feinsten, genauesten Absprachen trifft, aber ja, ich glaube, mein Punkt ist klar, das Pferd sieht nicht gut aus und sie hat sich auch schon bei mir gemeldet, dass es ihr total leid tut und sie da auch noch bereit wäre, mir was zu kompensieren und so weiter, aber darum geht es ja gar nicht mehr. Es geht eigentlich nur darum, ja, dass ich froh bin, dass sie wiederkommt und ja, so ist das jetzt mit all meinen Pferden.
Muni kommt auch und da muss ich aber sagen, Mathis betrifft das nicht. Ich finde, Mathis hat es toll gemacht. Mathis hat auch von sich aus angeboten, ihn in die Klinik zu fahren. Darüber hatten wir letztes Mal gesprochen. Leider wurden da ein paar Sachen entdeckt, die therapiert werden müssen, die gleichzeitig bedeuten, dass er nicht mehr weiter bei Mathis trainiert wird. Er kommt jetzt zu mir nach Hause. Das war eine super schwere Entscheidung für mich, weil ich finde, dass er da gut aufgehoben ist, aber es macht einfach keinen Sinn und da muss ich auch, sorry, bisschen mit an meinen Geldbeutel denken. Es macht keinen Sinn, Berittplatz dort innezuhalten. Weil er kann natürlich da auch, also Mats kann nicht sagen, ja klar, lass ihn doch hier, weil das ist seine Box für sein Business. Und wir haben da hin und her überlegt und ich habe auch innerlich rumgerechnet, weil ich dachte, gut, wenn das jetzt 2-3 Monate dauert, so be it, dann bleibt er da. Und aber das ist, glaube ich, eine Sache, das dauert länger und ich weiß auch gar nicht, wie es überhaupt weitergeht mit ihm. Seine Gesundheit war ja nie wirklich stabil. Und ja, hatte ich mir auch anders gewünscht, gerade auch für ihn, weil ich finde, er sieht grundsätzlich gut aus, aber gerade Magen-Darm-Trakt bei Pferden ist eine tricky Sache und sein Darm war ja maximal lädiert und maximal herausgefordert durch seinen sehr langen Klinikaufenthalt und er braucht jetzt einfach Zeit, der Magen-Darm muss behandelt werden und er muss sich auch beruhigen und ich will ihn auch einfach bei mir haben. Ich habe keine Ahnung, wie ich dieses Pferd dann jemals anreiten soll, weil ich glaube, da sind ein paar Dinge jetzt auch leider blöd verknüpft. So, wenn es ihm gesundheitlich nicht gut geht und in der Phase mehrere Leute versuchen, ihn anzureiten und er sich da entledigt. Keine Ahnung, wie das klappt. Also natürlich habe ich die Tür offen, oder Mathis hat die Tür offen und ich darf Muni jederzeit wieder hinbringen. Das entscheiden wir aber irgendwann, wenn es Muni wirklich gesundheitlich gut geht, falls das überhaupt jemals der Fall sein wird, I don't know.
Ich bin richtig gespannt und mir tut's voll leid, dass es jetzt alles irgendwie so ganz anders gelaufen ist, als du dir das erhofft hast. Ich kenne das so gut.
Ich habe neulich geheult und ich meinte zu Libius, seitdem Clini gestorben ist, ist alles schrecklich. Im Sinne von, ich habe einfach kein Glück und ich habe Gefühl, alles was ich anfasse, geht kaputt. Kennst du das?
Nein, das stimmt gar nicht. Aber ich kenne das. Ich hatte ja ein Pferd, das chronisch krank war, das Mero. Für alle, die ihn nicht kennen, den hatte ich 12 Jahre lang, haben wir 4-jährig gekauft. Und nach 3 Wochen hat er sich das erste Mal richtig schwer verletzt und hat irgendwann chronisch gekolikt, was kein Wunder ist, weil der so oft operiert werden musste wegen verschiedenen Dingen. Und der war einfach so ein richtiger Pechvogel. Und das war mein allerliebstes Lieblingspferd auf der ganzen Welt. Und der war aber auch immer nur krank. Ist auch sehr, sehr jung gestorben. An einer ganz, ganz schlimmen Kolik mit 16 schon.
Oh Gott!
Wobei der verhältnismäßig alt geworden ist. Also der wurde jungen Kolik operiert mit 6 oder 7. Und der Tierarzt meinte, hey, wenn der 10 Jahre alt wird, ist es ein altes Pferd. Der ist schon innerlich quasi so kaputt. Es ist so schwierig, auch den stabil zu halten. Ja, und er ist 16 Jahre alt geworden, das heißt, wir haben da einen guten Erfolg gefeiert, war natürlich trotzdem total schlimm und wenn das sein einziges Pferd ist und der halt immer krank ist, dann wirst du halt auch irgendwann total depressiv, was das angeht und neurotisch und ich bin so eine richtige Helikopterpferdemutter geworden. Mit Seri hat sich das ein bisschen beruhigt, aber es ist natürlich trotzdem, steckt einem das in den Knochen nach 12 Jahren. Und ich kann das voll nachvollziehen. Ich kann verstehen, dass das so krass auf die Psyche geht und dass man da so traurig ist und ich könnte es auch verstehen, wenn du aktuell jeden Tag holst, weil eigentlich wolltest du deine Ponys abgeben, die sind nach der Hochzeit perfekt eingefahren, mussten jetzt nochmal woanders hin, war voll der Hassel, haben wir schon drüber gesprochen, dann wolltest du, dass die Stute zurückkommt und du dann langsam anfangen kannst, die wieder anzuschieben, jetzt kam die zurück.
Ich hatte einen Berittplatz und musste die anrufen und sagen, es tut mir leid, dieses Pferd kann die nächsten 3-4 Monate gar nichts machen. Bin froh, dass ich da nichts bezahlen muss an Kompensation. Ich meine, die hat mir einen Berittplatz freigehalten, ne?
Ja. Kannst du wirklich froh sein. Und das Ding ist, es kostet ja auch Geld, das Pferd jetzt wieder aufzupäppeln. Also das sind ja erstens mal Monate, mit denen du nicht gerechnet hast, die natürlich nicht ins Gewicht fallen, weil du hast die ja nicht, um sie zu verkaufen. Aber trotzdem, das kostet alles Geld. Und ich finde, die Zeit, in denen du mit deinen Pferden relativ wenig machen kannst, weil du kannst mit denen ja jetzt auch nicht viel machen. Auch nicht, dass du sagst, ja, okay, gut, dann gehen wir halt nur ausreiten oder nur spazieren. Du musst die ja jetzt alle einfach mal in Ruhe lassen.
Wobei ich mich auch freue, mit Fritzi mache ich Mini-Trainings. Also ich nehme sie aus der Box, gehe los, halte an, gebe also bis zum Anbindeplatz, dann muss sie da ein bisschen stehen. Weißt du, ich mache jetzt dieses, ich meine, ich lasse uns jetzt oder gebe uns jetzt voll viel Zeit, was sich auch total gut anfühlt, weil ich mit ihr gerade super gut klarkomme und ich sogar schaffe, sie hat natürlich auch noch Mauke, die Krusten ganz liebevoll und vorsichtig zu lösen, ohne dass sie mir um den Kopf springt. Das war ja, als ich sie vor 2 Jahren bekommen habe, war das ja zwischen uns das größte Streitthema. Da hat sie mich ja gehasst. Und jetzt schaffe ich das mit ganz viel Ruhe, weil ich einfach nichts anderes mit ihr mache, außer pflegen und füttern. Das ist eigentlich ganz schön, weil wir gerade so ganz ruhig zueinander finden. Und so wird es mit Muni dann auch, ja.
Aber das Ding ist, also ich kann das verstehen und ich dachte mir das auch oft, wenn ich dann mit es mir auch so im Wald spazieren war und so, ach, das tut mir auch voll gut. Aber dieses Unterschwellige zu wissen, dass du gerade quasi überall eine Baustelle hast und dann eventuell gegebenenfalls ja vielleicht auch noch Zuwachs bald kommt, kein menschlicher, sondern nochmal anderweitig. Ist auch kein Schwein, aber da reden wir in der nächsten Folge drüber. Das ist, also es sind so viele Themen gerade. Ich weiß gar nicht, wie du das machst. Ich würde schon aufstehen und heulen. Jeden Tag.
Ey, weißt du was? Ich habe einen ganz tollen Mann. Also der Libius ist der größte Rückhalt in meinem ganzen Leben. Der mich auch jeden Morgen gerade aktuell, also er hat gerade Urlaub, damit ich arbeiten gehen kann. Und vor der Arbeit, also ich schlafe quasi im Keller und stehe ganz früh morgens auf, um vor der Arbeit und jetzt zum Beispiel heute Morgen schon zu ihr zu fahren, ohne Baby und mich in Ruhe ums Pferd zu kümmern, und der hilft mir. Und der hat was ganz Süßes gesagt. Ich meine, der hat überhaupt keine Ahnung, welche Dimension das alles einnimmt. Der hat gesagt, als ich so geweint habe, meinte, alles geht kaputt, was ich anfasse, und ich wollte doch einfach nur ein Pferd und jetzt habe ich einfach nur so 2 komplette Pflegefälle. Und dann meinte er, Mausi, und die bleiben auch bei uns. Er hat dann erstmal angefangen, Weiden zur Pacht zu suchen, dann hat er angefangen, Höfe zu suchen.
So niedlich.
Ist dann aber wieder zurück zu Weide, weil Höfe doch ein bisschen schwierig und groß und hat dann gesagt,
teuer.
Und wenn gar nichts mehr geht, dann kaufen wir dir ein richtiges Pferd und dann kommt da ein Gutachter. Und ich dachte so, du bist so süß.
Mann, der ist so niedlich.
Ich meinte aber auch so, nein, wir kaufen mir gar nichts mehr. Also das ist für mich auch einfach, mir wird es gerade klar. Die kriegen beide diese Chance bei mir und die bleiben hoffentlich auch. Also natürlich weiß ich auch nicht, was in 10 Jahren ist und was weiß ich. Also ich will nie sagen, aber ich möchte die beiden gerne behalten. Ich möchte mich gerne, solange es geht, um sie kümmern und ihnen gutes Leben ermöglichen. Ob das für immer und ewig bei mir ist, keine Ahnung. Mir hat neulich schon eine geschrieben, ey, bring die Pferde nach Frankreich, hier ist das alles noch viel geiler für die und günstig und die haben hier richtig gutes Leben. Ich dachte so, ja, sowas kann ich mir halt auch vorstellen, wenn es wirklich so sein sollte, dass beide sagen, ich reiche einen Schein für immer ein.
Und dann wohnen der Wallach und die Stute an der Côte d'Azur.
Ja, und das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber weißt du, ganz ehrlich, ich will niemanden verurteilen, der das nicht kann.
Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, ich mir auch. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich da wohne.
Ja, aber das ist alles, es muss finanziert werden. Es muss gemanagt werden. Und ganz ehrlich, so schön das an der Côte d'Azur ist, auch da müsste jemand jeden Tag nach diesen Pferden gucken. Sie füttern, zum Schmied bringen, impfen, vielleicht auch mal Hallo sagen. Also die Ansprache, die tägliche, ich glaube, die tut beiden jetzt auch gut. Also Fritzi ist sehr menschenbezogen, die freut sich total, wenn ich in den Stall komme. Es ist richtig süß. Bei Muni habe ich noch ein bisschen mehr Respekt, weil er einfach wohl auch durch seine Befunde und so weiter einfach sehr zuckig und kuckig und wild ist. Und ich glaube aber, auch wenn er hier dann in den Offenstall integriert wird, in den wir Fritzi jetzt integrieren, kommt das irgendwann alles zur Ruhe. Es tut mir leid, dass er jetzt nochmal Stress hat mit dem Umzug. Ich kann es, und ich weiß, dass wenn wieder auch Leute saukritisieren, so nach dem Motto, was macht ihr jetzt mit dem schon wieder hin und her? Es geht nicht anders.
Ach, weißt du, das Ding ist halt auch immer, ja, es ist einfach, das jetzt zu kritisieren, aber was sollst du denn machen? Wenn du jetzt festgestellt hast, dass das gerade halt einfach nicht anders geht, also es ist natürlich alles sau ungünstig und scheiße. Das weißt du auch, du sitzt ja nicht umsonst daheim und heulst, ne? Das ist ja nicht, weil du dir keine Gedanken drüber machst. Aber jetzt werden erstmal alle in Ruhe gesund, dann schieben wir alle Pferde, die wir in diesem Podcast haben, außer die Shetties, die eh fit sind, in Ruhe an und dann gucken wir weiter und machen Pläne für alle einzelnen Pferde. So.
Die Shetties sind das Beste. Ich fahre nächste Woche zu Mattes, werde ich dann auch hochladen. Geilerweise kommt der Ponyalarm leider erst danach raus, weil wir sind ein bisschen früh dran mit der Aufnahme dieses Mal. Einfach weil es so viel zu erzählen gibt. Wir müssen jetzt aufnehmen, sonst veräppt das wieder. Und du hast ja letztes Mal so schön gesagt, man soll den Prozess auch verstehen können. Und ich glaube, ich habe jetzt im Podcast auch schon ausgelassen, dass Fritzi in die Offenstallherde integriert wird. Und also letztes Mal habe ich gesagt, sie kommt und ich freue mich so. Und jetzt ist es so, oh Gott, das Pferd sieht aus wie das Leiden Christi, wie meine Tierärztin so schön sagen würde. Oder gesagt hat. Ich zeig sie auch nicht, weil, also zum Schutz meines Pferdes. Ich möchte nicht, dass jemand sie so sieht.
Ich glaube, das ist zum Schutz deiner Nerven jetzt gerade.
Meiner Nerven, und am Ende muss ich auch sagen, egal wer sich wann wie um das Pferd kümmern sollte, es ist mein Pferd.
So, und ich habe die Oberaufsicht und Verantwortung und ich habe sie abgegeben und es ist letzten Endes, ist es meine Verantwortung, wie sie aussieht und in welchem Zustand sie ist.
Ja, du hast Schuldgefühle.
Ja, natürlich. Also, na klar. Und, aber auch nochmal, das soll hier kein Bashing auch nicht meiner Bekannten gegenüber sein. Ich weiß nicht, wie, also das ist es halt, weißt du, ich gebe ein Pferd frei, um ein Fohlen austragen zu lassen und weiß gar nicht, was das eventuell mit ihrem Körper macht. Das muss ich halt mir auch selbst auf die Fahne schreiben, dass das natürlich auch nicht nur schön ist und wie toll, sie darf Mama sein, sondern das macht auch was, ne? Und zumindest wurde sie jetzt ganz schön ausgelutscht, aber die ist nicht schwerfutterig, die wird schon wieder auf die Beine kommen. Ich hoffe einfach nur, dass bis dahin nichts doll kaputt geht, dass der Huf nicht in zwei Teile bricht und so weiter. Ne?
Nein, aber du hast jetzt ganz nah bei dir, also du kannst jetzt einen Blick drauf haben und toi 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 ist sie schnell wieder rund und dann könnt ihr in Ruhe anfangen und dann wird alles gut. Wie gesagt, wir machen jetzt einen Step nach dem anderen, damit alle Nerven durchhalten, alle Hufe durchhalten, alle Pferde durchhalten und dann schauen wir weiter.
Okay, und weißt du was? Ich muss jetzt zum Radio.
Okay, Lisa, machen wir so, weil irgendwo muss die Kohle für den ganzen Spaß ja auch herkommen.
Wir freuen uns mega über Austausch, gerade zur Thematik Pferde fremdbetreuen lassen, Pferde in Obhut geben, Pferde ausbilden lassen, Pferde behandeln lassen und so weiter. Wir gehen da gerne in Austausch. Ich habe ein bisschen Angst vor den Horrorgeschichten. Auch übrigens ein Grund, warum ich noch nichts Genaues zu Munis Diagnose sage. Ich werde euch bei Zeiten schon alles sagen, aber im Moment möchte ich darüber keinen Austausch, aber gerne Austausch über eure Erfahrungen mit, ja, die Pferde aus der Hand geben.
Außerdem freuen wir uns, wenn ihr den Podcast bewertet mit 5 Sternen bei Spotify, Apple Podcast, wo auch immer ihr den Podcast hört und wenn ihr uns bei Instagram folgt bei @dingsundbumspodcast.
Wir haben euch lieb.
Tschüss.
Ja, das sind doch hier die beiden da. Dings und Bums.
Dings und Bums. Der Podcast mit Kestel und Connors.